Wir hören auf das Bibelwort, das für diesen Abend der Auslegung zugrunde liegt, aus Sprüche 10, die Verse 18 bis 32. Falsche Lippen bergen Hass, und wer verleumdet, ist ein Tor. Wo viel Worte sind, da geht's ohne Sünde nicht ab. Wer aber seine Lippen im Zaum hält, ist klug. Des Gerechten Zunge ist kostbares Silber, aber der gottlosen Verstand ist wie nichts. Des Gerechten Lippen erquicken viele, aber die Toren werden an ihrer Torheit sterben. Der Segen des Herrn allein macht reich, und nichts tut eigene Mühe hinzu. Ein Tor hat Lust an Schandtat, aber der einsichtige Mann an Weisheit. Was der Gottlose fürchtet, das wird ihm begegnen, und was die Gerechten begehren, wird ihnen gegeben. Wenn das Wetter daherfährt, ist der Gottlose nicht mehr, der Gerechte aber besteht ewiglich. Wie Essig den Zähnen und Rauch den Augen tut, so tut der Faule denen, die ihn senden. Die Furcht des Herrn mehrt die Tage, aber die Jahre der Gottlosen werden verkürzt. Das Warten der Gerechten wird Freude werden, aber der gottlosen Hoffnung wird verloren sein. Das Walten des Herrn ist des Frommen Zuflucht, aber für den Übeltäter ist es Verderben. Der Gerechte wird nimmermehr wanken, aber die Gottlosen werden nicht im Lande bleiben. Aus dem Munde des Gerechten sprießt Weisheit, aber die falsche Zunge wird ausgerottet. Die Lippen der Gerechten lehren heilsame Dinge, aber der gottlosen Mund ist Falschheit. Ich lade Sie ein, wenn Sie können, zum Gebet aufzustehen und mit mir zu beten. Lieber Vater, auch an diesem Abend dürfen wir zu dir kommen und wollen dich ehren mit unserem Dank, mit unserem Gesang, mit unserem Lob. Danken dir von ganzem Herzen, dass wir hier sein dürfen, dass du verheißen hast, mitten unter uns zu sein, durch deinen Sohn Jesus Christus und durch deinen Geist und durch dein Wort, und wir uns darauf verlassen dürfen, dass du der Ewige mitten unter uns bist. So wie du mit uns bist auf unseren Wegen, auch in diesen Tagen, bei all dem, was um uns ist, was uns beunruhigt, was uns Sorge macht, und wir in allem wissen und glauben dürfen, du bist auch heute der Allmächtige und der Ewige, der seine Hand über uns hält, der uns behütet und bewahrt, der uns segnet in all dem, was wir von dir jeden Tag empfangen. Wir danken dir an diesem Abend, dass wir auch in dieser besonderen Weise Gemeinschaft haben dürfen, wenn wir auf dein Wort hören, dass du zu uns sprechen willst, dass es nicht nur unsere Worte sind, sondern dass es dein lebendiges Wort ist, das uns erreicht. Und wir bitten dich jetzt ganz herzlich, sei du hier an diesem Ort, sei du überall dort, wo wir auf dich hören wollen, segne uns durch dein Reden und lass uns hören auf das, was du uns zu sagen hast. Wir geben dir, unserem Gott, über allem die Ehre. Amen. Das ist ja klar, dass an diesen Tagen sich alles eigentlich um ein Thema dreht, ob wir die Nachrichten schauen, ob wir die Zeitung aufschlagen, ob wir mit irgendjemandem telefonieren, ganz automatisch heißt das Thema Corona. Alles dreht sich um Corona. Von daher wird es Sie nicht wundern, dass wir auch in dieser Bibelstunde nicht ganz um dieses Thema herumkommen werden. Schon mit diesem Thema des heutigen Abends, bewahrt vor der Seuche, die am Mittag Verderben bringt. Und die meisten von Ihnen werden das sofort entdeckt haben. Es geht hier um den einen Psalm, der in diesen Tagen schon vielfach zitiert worden ist, nämlich Psalm 91, wo es in Vers 6 um die Pest geht, die im Finstern schleicht, und um die Seuche, die am Mittag Verderben bringt. Das ist ja das Unheimliche in diesen Tagen. Dieses Schleichen, man sieht sie nicht, man hört sie nicht, es hat auch keiner ein Schild an der Stirn, wo drauf steht, Vorsicht, ich bin ansteckend, sondern diese Seuche schleicht komplett im Verborgenen und im Finstern. Und zugleich gilt, sie bringt am Mittag Verderben. Das heißt, am helllichten Tag bricht da etwas über uns herein. Mitten am Tag, mitten in unserer Beschäftigung, mitten in all dem, was wir so tun an unserem lebenlangen Tag, mitten in der Hochzeit unseres Lebens, kommt da etwas über uns und über die ganze Gesellschaft, in der wir leben. Über die Wirtschaft, über die kleinen und großen Unternehmen, über alle Bereiche unseres Lebens, mitten hinein in unsere vielfache Beschäftigung kommt völlig unerwartet etwas über uns, von dem wir eigentlich sagen müssen, es hat uns kalt erwischt. Das ist mir so deutlich geworden in diesen Tagen, was Jesus wahrscheinlich gemeint hat in Matthäus 24 von Vers 42 an, wo es heißt, darum wachet, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Das sollt ihr aber wissen, wenn ein Hausvater wüsste, zu welcher Stunde in der Nacht der Dieb kommt, so würde er ja wachen und nicht in sein Haus einbrechen lassen. Darum seid auch ihr bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da ihr's nicht meint. Und mir scheint, das ist die Lektion, die wir in diesen Tagen neu zu lernen haben. Auch Paulus hat daran erinnert in 1. Thessalonicher 5. Von den Zeiten und Stunden aber, liebe Brüder, ist es nicht nötig, euch zu schreiben, heißt es da. Denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen werden, es ist Friede, es hat keine Gefahr, dann wird sie das Verderben schnell überfallen wie die Wehen eine schwangere Frau und sie werden nicht entfliehen. Aber wir könnten jetzt alle durchgehen. Petrus hat Ähnliches geschrieben, Johannes ebenfalls in der Offenbarung, Kapitel 3, Kapitel 16, immer diese Wiederholung, siehe, ich komme wie ein Dieb in der Nacht. Selig ist, der da wacht und seine Kleider bewahrt, damit er nicht nackt gehe und man seine Blöße sehe. Dieses Virus hat uns alle ohne Ausnahme kalt erwischt. Anders kann man es nicht sagen. Wie ein Dieb in der Nacht und zugleich mitten am Tag, mitten im Hochbetrieb, mitten in einer Zeit, in der wir völlig ahnungslos waren, über die Seuche, die mitten am Tag Verderben bringen kann. Verrückt, wie das plötzlich so deutlich ist, so spürbar, so nah ist, wie eng das plötzlich wird in dieser Zeit. Nun muss ich sagen, ich glaube nicht, dass es schon jetzt diese Stunde ist, von der Jesus gesprochen hat und die er gemeint hat. Dazu ist ja diese Corona-Geschichte bei aller Dramatik, bei aller Tragödie, bei aller Sorge und Angst, die wir berechtigterweise in diesen Tagen haben, dazu ist diese Tragödie eigentlich, ich weiß gar nicht, ob man es so sagen darf, noch viel zu harmlos. Die Welt hat ja schon ganz andere Tragödien erlebt. Und die Welt wird nach der Bibel noch ganz andere Tragödien vor sich haben. Aber das eine ist ganz sicher, wir lernen gerade eine enorm wichtige Lektion. Wachet, denn er wird kommen wie ein Dieb in der Nacht, wo wir es am wenigsten erwartet haben. Und zugleich sagt der Apostel Paulus noch etwas sehr, sehr Wichtiges und Wesentliches zu diesem Thema, nämlich in 1. Thessalonicher 5, Vers 4, da sagt er ergänzend, ihr aber, liebe Brüder, ihr seid nicht in der Finsternis, dass der Tag wie ein Dieb über euch komme, denn ihr alle seid Kinder des Lichts und Kinder des Tages. Was er damit sagen will, ist ja eigentlich ganz einfach. Er will sagen, wir haben das doch gewusst. Es ist uns doch gesagt worden. Es hat uns doch nicht so völlig unerwartet getroffen, was da gerade geschieht. Und wenn es dann kommt, dann verkriechen wir uns doch nicht. Dann stimmen wir doch nicht ein in all diese Untergangsstimmungen der vielen, auch wenn wir das nachvollziehen und verstehen können, sondern dann sehen wir auf und erheben unsere Häupter, denn was da kommt, ist ja nicht irgendwas. Ist nicht irgendetwas Dunkles, nicht nur Bedrohliches, sondern was da kommt, ist etwas, wir würden sagen, Gigantisches, etwas Großes. Nicht die Katastrophe, nicht der Untergang, nicht das Ende, sondern was da kommt, ist das Ziel, ist das große Finale, ist die Vollendung, eure Erlösung naht. Darum seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht, sagt Jesus, sah den Jüngern und damit auch uns. Nun soll es heute Abend gar nicht noch einmal um das Thema Corona gehen. Wir haben ja in diesen Tagen schon so viel davon gehört und es gibt jeden Tag eine Reihe von Experten, die uns auf dem Laufenden halten und das machen sie richtig gut, das machen sie viel besser, als wir es könnten. In der Bibel geht es ja um eine ganz andere Seuche, aber eben auch um eine Seuche, die genauso gefährlich ist, genauso tödlich ist, um eine Seuche, die echtes Verderben bringt, um eine Seuche, die Leben beschädigt, nicht selten auch zerstört, um eine Seuche, die Ehen, Familien und auch Gemeinden in Grund und Boden richten kann. Eine Seuche, die Kinderherzen zerstört und manche Kinderherzen bleiben ein Leben lang zerstört, auch wenn diese Kinder irgendwann 30 oder 50 oder 70 Jahre alt sind. Es geht um eine Seuche, die ein Leben zur Hölle machen kann. Es ist eine Seuche der Sünde. Eine Seuche des Unglaubens, des Ungehorsams, des Unwissens, der Unwahrheit. Es geht um eine Seuche, die wir meistens viel zu wenig im Blick haben, über die wir auch kaum nachdenken, deren wir uns nicht bewusst sind, mit der wir leben, solange wir nicht zutiefst selbst davon betroffen sind und die von vielen für sehr, sehr harmlos gehalten wird. Diese Seuche äußert sich vor allem in Worten. Sie besteht eigentlich vor allem in Worten. Es ist die Seuche der Wörter. Es ist die Seuche der Zunge, der Sprache. Und in diesem Abschnitt Sprüche 10, 18 folgende geht es vor allem um die Frage, was ist das eigentlich mit der Sprache? Was kann man mit Sprache und mit Worten alles anfangen? Was kann man alles anrichten mit dem, was wir den ganzen Tag so reden? Einfach dadurch, dass man seinen Mund aufmacht und hinterher manchmal sogar noch entschuldigend sagt, ich habe doch nur gesagt, ich habe doch nur gemeint. Aber gesagt ist es schon. Erinnern Sie sich daran, wie die Sünde erstmalig hineingekommen ist in diese Welt, wie das da beschrieben wird? Die Sünde kam hinein in diese Welt durch eine extrem harmlose Frage. Nur wenige Worte sollte Gott gesagt haben. Sollte Gott gesagt haben. Und damit war die Sünde, damit war diese Seuche plötzlich da. Und Paulus sagt im Römerbrief, diese Seuche hat nie mehr aufgehört. Diese Seuche, die zieht sich durch alle Generationen bis in unsere heutige Zeit. Angefangen damals, sollte Gott gesagt haben. Und wir kennen das, dann geht es weiter in die nächste Generation. Und schon in der nächsten Generation gibt es Mord und Totschlag. Ausgelöst durch Worte und ausgelöst durch Gedanken. Und in der übernächsten und überübernächsten Generation gab es nicht nur einen Totschlag, sondern dann sollte siebenmal und siebenmal 77-mal gerecht werden. Sollte Gott gesagt haben? Ja, man könnte mit dieser Zunge, mit dieser Sprache, mit unseren Worten enorm vieles tun. Man könnte Gott loben, man könnte ihm danken, man könnte seinen Namen groß machen, man könnte freundlich reden, man könnte Menschen ermutigen, man könnte trösten, man könnte die schönsten Liebeserklärungen machen, man könnte Menschen glücklich machen, man könnte Menschen das Evangelium verkündigen, man könnte sie zum Leben führen, man könnte sie zum Heil bringen. Allein durch Worte. Es gibt Worte, die können ein Leben wirklich von Grund auf komplett verändern. Manche von Ihnen kennen das. Ich kenne das. Wie bin ich zum Glauben an Jesus gekommen? Da fiel nichts Großes vom Himmel, da erschien kein Engel von irgendwoher, sondern da gab es jemanden, da gab es Einzelne, die haben mir etwas Entscheidendes gesagt. Und das, was sie mir gesagt haben, das hat mein Leben vollkommen und radikal verändert. Nur allein durch Worte. Mehr war das nicht. Nur durch Worte. Allerdings, das muss man auch sehen, auch das Gegenteil funktioniert. Und leider funktioniert das Gegenteil noch viel, viel häufiger als das, was ich gerade beschrieben habe. Man kann mit Worten auch enorm viel Schaden anrichten. Man kann entmutigen, man kann zugrunde richten, man kann zerstören, man kann demotivieren, man kann einen Menschen mit Worten vernichten, man kann Hass verbreiten, Lügen verbreiten, man kann Misstrauen säen, man kann unendlich vieles tun, was unser Leben und das Leben anderer beschädigt. Die Art und Weise, wie Eltern mit ihren Kindern reden, kann ein Leben verderben. Es kann ein unglaublicher Segen sein und es kann auch ein unglaublicher Fluch sein. Und zwischen diesen beiden Polen, zwischen diesem Zuwenden und dieser Verachtung allein durch Worte, zwischen Freundlichkeit und Hass, zwischen Segen und Fluch, ist eigentlich alles möglich. Und dann ist ja immer noch die Frage, woher kommt das eigentlich, ob wir einem anderen Menschen zum Segen werden oder eher zum Fluch? Sind das wirklich nur Worte, die wir sagen? Sind das nur irgendwelche Gedanken, die wir plötzlich aussprechen, die plötzlich auf unserer Zunge sind und die wir nicht mehr zurückhalten können? Jesus sagt in Markus 7 sehr eindeutig, das kommt nicht von irgendwoher, das kommt auch nicht von außen, das kommt auch nicht von den anderen, wie man das ja vielleicht denken könnte, die anderen sind schuld. Sondern Jesus sagt in großer Klarheit, das kommt aus dem Inneren, das kommt aus dem Herzen. Das steckt in uns drin und es kommt immer das heraus, was in uns steckt. Und was da aus dem Herzen herauskommt, da sind wir wieder beim Thema. Das ist hoch ansteckend. Das kann richtig weite Kreise ziehen, ob das ein Fluch ist oder ein Segen. Manchmal ist es leider viel zu oft ein Fluch. Und das sehen wir an vielen Stellen in dieser Welt, im Tagesgeschehen, in der Nähe, in der Ferne, wie allein durch Worte ein Fluch weite Kreise ziehen kann, wie die Lüge und die Sünde und der Unglaube und der Ungehorsam sich immer mehr ausbreitet. Die modernen Kommunikationswissenschaften, die wissen das ja schon lange, die haben das immer wieder gesagt, dass es bei Worten nicht nur um Informationen geht, dass man sich gegenseitig irgendetwas mitzuteilen hat, dass man sich über irgendein Thema unterhält, dass man Gespräche miteinander führt, dass man irgendetwas miteinander bespricht. Und dass es in unserer Kommunikation nicht nur um gesprochene Worte geht, sondern dass hinter diesen Worten noch viel mehr steckt. Nicht nur die Frage, ob das auch wahr ist, was da einer sagt, ob das stimmt, ob man dem glauben kann, sondern da geht es auch um die Frage und dem Problem, dass man mit Worten ja auch verführen kann. Viele haben das gelernt, wie das geht, wie man das macht, wie man andere um den Finger wickelt. Manche lernen das schon in ihrer Kindheit. Manche haben erfahren, wie das ist, wenn man von anderen verführt wird, auch im Geistigen und im Geistlichen verführt wird, dass man mit Worten manipulieren und manipuliert werden kann, dass man mit Worten viel Gutes tun kann, aufrichten kann oder auch zerstören kann. Dass es, wie es die Bibel immer wieder sagt, heilsame Worte gibt, aber auch vernichtende Worte. Und dass die Macht der Worte nicht nur in den Worten liegt, sondern noch viel mehr im Ton, in der Haltung, in der Mimik, in der Gestik, im Blick, den wir haben, in der Art und Weise, wie wir miteinander reden, in meiner Haltung oder einfach in meinem Herzen. Wie sieht es da aus? Aus einem unheilvollen Herzen kann nichts Gutes kommen, das ist ja klar. Ja, vielleicht sagen Sie auch, das ist ja eigentlich Unsinn, dass es eine Erkenntnis der modernen Kommunikationswissenschaften sei. Und das stimmt, das ist natürlich Unsinn. Nicht die modernen Kommunikationswissenschaften haben das entdeckt, sondern die Bibel ist voll von diesen Mahnungen, die immer wiederholt werden. Wir haben etwas davon gelesen. Ab Vers 18, Sprüche 10. Falsche Lippen bergen Hass, und wer verleumdet, ist ein Tor. Wo viel Worte sind, da geht's ohne Sünde nicht ab. Das heißt, wir produzieren eigentlich permanent neue Sünde, wie am laufenden Band wird ständig etwas Neues hineingetragen in diese Welt. Wer aber seine Lippen im Zaum hält, ist klug. Des Gerechten Zunge ist kostbares Silber. Also wir müssen bedenken, kostbares Silber, das war schon damals etwas Besonderes, das war nicht irgendwas, das war Reichtum. Des Gerechten Zunge ist Reichtum, kostbares Silber, aber der gottlosen Verstand ist wie nichts. Und manche haben automatisch auch Jakobus 3 im Ohr und im Hinterkopf, auch das gehört dazu, wenn es heißt, liebe Brüder, nicht jeder von euch soll ein Lehrer werden und wisst, dass wir ein desto strengeres Urteil empfangen werden, denn wir verfehlen uns alle mannigfaltig. Das sagt Jakobus, das gilt für uns alle. Wir verfehlen uns alle mannigfaltig. Wer sich aber im Wort nicht verfehlt, der ist ein vollkommener Mann und kann auch den ganzen Leib im Zaum halten. Wenn wir den Pferden den Zaum ins Maul legen, damit sie uns gehorchen, so lenken wir ihren ganzen Leib. Siehe, auch die Schiffe, obwohl sie so groß sind und von starken Winden getrieben werden, werden sie doch gelenkt mit einem kleinen Ruder. Wohin der will, der es führt. So ist auch die Zunge ein kleines Glied und richtet große Dinge an. Siehe, ein kleines Feuer, welch einen Wald zündet's an. Auch die Zunge ist ein Feuer, eine Welt voll Ungerechtigkeit. So ist die Zunge unter unseren Gliedern, sie befleckt, man muss es noch viel deutlicher sagen, sie befleckt den ganzen Leib und zündet die ganze Welt an und ist selbst von der Hölle entzündet. Denn jede Art von Tieren und Vögeln und Schlangen und Seetieren wird gezähmt und ist gezähmt von Menschen. Aber die Zunge kann kein Mensch zähmen, das unruhige Übel voll tödlichen Gifts. Man kann natürlich fragen, hat Jakobus da nicht vollkommen übertrieben? Hat er da ein bisschen zu sehr hingelangt mit dieser Beschreibung? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. In der Seelsorge erleben wir das ständig, wie sehr Worte etwas vergiften können, wie sehr Worte eine Ehe vergiften können. Menschen, die für sich genommen eigentlich sehr freundlich sind, sogar sehr liebevoll sein können, die auch im Glauben leben, die sich auch viel Mühe geben und sich trotzdem gegenseitig das Leben verderben. Allein durch die Art, was und wie sie miteinander reden. Auch im Kleinen, wie viele Ehen zerbrechen daran, nicht weil einer etwas Böses getan hätte oder weil einer die Ehe gebrochen hätte, untreu geworden wäre, sondern einfach weil einer oder weil beide ihren Mund nicht halten konnten und sich dadurch das Leben gegenseitig zur Hölle machen. Nur durch die Art, wie sie miteinander und oder übereinander reden, weil sie nicht wissen, wann man schweigen muss. Und ich meine mit Schweigen nicht das Verschweigen von schwierigen Fragen und Problemen, sondern das Schweigen zur rechten Zeit und das Reden zur rechten Zeit und das Reden in rechter Weise. Das ist ja auch ein Kapitel von Salomo, in Prediger 3 stammt er ebenfalls von ihm. Ein sehr kluges Kapitel, wo es heißt, alles hat seine Zeit. In diesem Zusammenhang auch, Schweigen hat seine Zeit. Und Reden hat seine Zeit. Reden mit heilsamen Worten. Sie kennen das Wort aus dem Propheten Jesaja. Gott, der Herr, hat mir eine Zunge, er hat mir eine Sprache gegeben, dass ich wisse, mit den Müden zu rechter Zeit zu reden. Das ist eine Sprache, die ich gerne lernen möchte. Ich habe schon manche Sprachen gelernt, lernen müssen, freiwillig oder unfreiwillig, aber diese Sprache, die lernen wir nicht in irgendeiner Schule, die lernen wir auch nicht durch irgendwelche Bücher. Sondern da heißt es, Gott, der Herr, hat mir eine Sprache gegeben, dass ich wisse, mit den Müden zu rechter Zeit zu reden. Das möchte ich gerne lernen. Solch eine Sprache fehlt uns an vielen Stellen. Reden mit heilsamen Worten. Warum sage ich das? Weil auch viele Gemeinden schon daran auseinandergebrochen sind. Nicht, weil zu wenig geredet wurde, sondern weil viel zu viel geredet wurde und sich so viele berufen fühlten, ihre Meinung auch noch zu sagen, immer irgendwelche da sind, die meinen, sie müssten ihren Senf auch noch dazugeben, weil zu viele sich als Experten gesehen haben und ich auch manch Ehepaaren schon in der Beratung gesagt habe, hören Sie auf, miteinander zu reden. Ist ja etwas ganz Sonderbares. Normalerweise sagen wir, Sie müssen miteinander reden. Manchmal sage ich, hören Sie auf damit. Sie reden sich um Kopf und Kragen. Paulus hat darüber ein ganz, was könnte man sagen, ein geniales Wort gesagt, ein sehr bildhaftes Wort zumindest, in Epheser 4, Vers 29, wo es heißt, und versuchen Sie einmal dieses Bild mitzunehmen, lasst kein faules Geschwätz aus eurem Munde gehen, sondern redet, was gut ist, was erbaut und was notwendig ist, damit es Segen bringe denen, die es hören. Ja, im Deutschen kann man das gar nicht so richtig nachvollziehen, dieses Bild, was Paulus gebraucht, faules Geschwätz. Vielleicht kennen Sie noch dieses alte Wort aus der Werbung, ein strahlendes Gebiss gibt ihm Sicherheit. Die Älteren kennen das noch. Paulus gebraucht das gegenteilige Bild. Kein strahlendes Gebiss, sondern stellen Sie sich ein halb verfaultes und verfallenes Gebiss vor. Vielleicht noch 3, 4 Stummel von Zähnen, die übrig geblieben sind. Ein Gebiss wie ein Jägerzaun, sagt man in Norddeutschland. Da kommt ein fauler Gestank aus dem Rachen. Das ist das Bild, das Paulus gebraucht. Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen. Manch einer würde sagen, was ich sage, ist doch kein faules Geschwätz. Ich bin doch der Einzige, der hier etwas Kluges zu sagen hat. Ich bin der Einzige, der einen Durchblick hat, wenn doch nur alle so durchblicken würden wie ich. Dann gilt das nicht nur im Privaten. Es gilt nicht nur in der Ehe, gilt nicht nur in der Gemeinde, wo mit Worten vieles beschädigt oder sogar zerstört wird. Es gilt auch in dieser Welt. Auch die großen Verführer dieser Welt haben ja vor allem auf eine Weise verführt, nämlich durch Worte. Mehr nicht. Man könnte was sagen, die haben ja gar nichts Böses gemacht, die haben nur was gesagt, die haben nur geredet. Was hat denn ein Adolf Hitler gemacht? Er hat Reden gehalten. Er hat ein dickes Buch geschrieben, dessen Titel wir alle kennen. Er hat große Reden gehalten. Was ist geschehen? Die Massen waren fasziniert, allein von seinen Worten. Hat er auch nur einen einzigen Menschen eigenhändig umgebracht? Wir wissen das nicht. Soweit ich weiß, eher nicht. Hat Josef Goebbels einen Menschen eigenhändig umgebracht, außer sich selbst und seine Familie, am Ende seines Lebens? Wir wissen es nicht sicher. Aber wir erinnern uns überdeutlich an seine Worte, an seine Formulierungen, an sein Gebrüll. Wollt ihr den totalen Krieg? Und nur durch diese wenigen Worte haben sie die Massen mobilisiert und haben sie fasziniert. Nur durch Worte. Und sie haben Millionen von Menschenleben auf dem Gewissen nur durch Worte. Da können wir oft diesen altbekannten Spruch sagen, die Gedanken seien ja frei. Ja, die Gedanken sind frei. Und Worte sind nichts anderes als ausgesprochene Gedanken. Ja, die Gedanken sind frei, aber wir sind dann nicht mehr frei. Wir merken es nur nicht schnell genug. Gedanken und Ideen und Worte nehmen uns gefangen. Na, wir sagen das nicht so. Wir sagen nicht, ich bin gefangen, sondern wir sagen, Das hat mich fasziniert. Und Faszination heißt immer, ich bin gefesselt. Das sagen wir auch manchmal. Ich bin wie gefesselt von bestimmten Worten. Wir können aber auch sagen, ich bin gebunden. Und gebunden sein ist das Gegenteil von Freiheit. Und wir merken es nicht. Wir lassen uns gerne faszinieren von Menschen und von ihren Gedanken und von ihren Worten. Denken Sie nur an die ganzen Strömungen, die hier durch die Geschichte gegangen sind, auch der letzten Jahrzehnte und des letzten Jahrhunderts, wenn Sie an den Marxismus, Leninismus denken, was das für eine Begeisterung ausgelöst hat. Der Kommunismus bis heute in Nordkorea, in Teilen von China, immer noch gültig an den Nationalsozialismus, die 60 Millionen Toten allein durch Worte, mehr nicht. Wenn wir an die gesellschaftlichen Prozesse der letzten 50 Jahre denken, auch in unserem Land, in unserer Umgebung, in unserer Gesellschaft, an die Auflösung der Ordnungen Gottes, an die Auflösung der Familie, da stecken wir mittendrin. Wenn wir an das Abtreibungsrecht denken, die Millionen von ungeborenen Kindern der letzten Jahrzehnte weltweit, die das Leben nie sehen durften. Gender Mainstreaming und all diese Stichworte, die wir haben, die Lügen, die in den letzten Jahrzehnten zu Kriegen geführt haben, auch die Lügen des Westens und so weiter und so weiter. Denken Sie an den Wahnsinn eines radikalisierten Islam. Denken Sie an die neuen Formen eines Antisemitismus, auch bei uns, mitten unter uns. Und man könnte sagen, es sind doch nur Worte. Ist doch gar nicht so schlimm, wenn man da mal etwas sagt. Aber tatsächlich geht es immer um ein Austesten, was man heute ungestraft alles sagen darf. Ich wiederhole mich, wenn ich sage, niemand würde sagen, ach, Nationalsozialismus, Kommunismus und all diese Strömungen, die da waren, Antisemitismus, das sind doch alles nur Ideen und nur Gedanken und nur Worte. Wir hatten das schon gesehen. Nicht Menschen haben Ideen, sondern Ideen haben Menschen. Die Ideen haben uns. Die Ideen nehmen uns gefangen. Die Ideen faszinieren uns möglicherweise. Die Ideen können Millionen von Menschen gefangen nehmen. Sie fesseln, sie binden. Und dann sind sie Gebundene. Und es wird geredet und geredet und geredet, auch in den unzähligen Talkshows, die es gibt, in sozialen Medien, in den Schulen, in den Unis. Und immer ist die Frage, wer sagt uns eigentlich die Wahrheit? Dass das alles nie die Wahrheit war, das sehen wir immer erst hinterher. Dass das auch heute nicht alles Wahrheit ist, sondern dass da viel Geschwätz ist, das vermuten wir, das ahnen wir. Wo viele Worte sind, da geht es ohne Sünde nicht ab, hat es hier geheißen. Und die Bibel sagt, der Tod kommt vor allem durch Worte. All die Ideologien bestanden vor allem in Ideen und in Gedanken und in Worten. Und da mag viel diskutiert werden, da werden Artikel geschrieben, da werden ohne Ende Bücher geschrieben. Und man muss heute sagen, jede noch so bescheuerte Idee findet ihre Anhänger. Wir erleben das ja in unserer Zeit. Da wird die Lüge zur Wahrheit erklärt, die Wahrheit zur Lüge. Da darf man die Wahrheit auch nicht mehr sagen. Man gewöhnt sich daran. Was alles geschieht in unserer Zeit, keiner beschwert sich, keiner schert sich drum. Warum eigentlich nicht? Ganz einfach, weil wir uns längst daran gewöhnt haben und längst das Gefühl haben, das alles sei doch völlig normal. Das ist halt so. Es hat sich schleichend so entwickelt. Das ist die Seuche, die im Finstern schleicht und die immer mehr um sich greift und immer mehr Wirklichkeit wird. Und keiner merkt's, wie es immer mehr Raum bekommt. Und dann kommt da einer und hält uns ein Stoppschild vor. Das ist ja was ganz Faszinierendes, auch für mich, für uns gewesen. Sie erinnern sich an diesen einen Satz von Greta Thunberg. wie sie vor der Vollversammlung der Vereinten Nationen immer wieder diesen einen Satz gesagt hat: How dare you? Wie könnt ihr es wagen? Auf Deutsch, wie könnt ihr nur? Man kann natürlich sagen, wie kommt eine 16-jährige Göre dazu, die halbe Welt so anzuklagen? Auf der anderen Seite haben manche Pfarrer und Religionslehrer schon gesagt, Greta Thunberg sei eine moderne Prophetin. Das ist sie ganz sicher nicht. Aber etwas anderes ist ganz sicher, dass irgendwann einer kommt und sagen wird, How dare you? Wie konntet ihr nur? Wie könnt ihr es wagen? Und wir sollten das noch einmal bedenken. Einmal wird er kommen und wird uns genau diese Frage stellen, wird der Welt diese Frage stellen, wie konntet ihr nur? Und dann wird es nicht um diese Klimafrage gehen, nicht um CO2, nicht um Erderwärmung, dann wird es vor allem um die Frage gehen, was habt ihr mit meiner Wahrheit gemacht? Was habt ihr aus meinen Ordnungen gemacht? Was habt ihr mit meinem Wort gemacht? Was habt ihr aus meinem Evangelium gemacht? Nicht nur die anderen, sondern auch wir als Christen in den Gemeinden, in den Kirchen. Was ist aus diesem Evangelium geworden? Was habt ihr mit diesem Leben gemacht, das uns geschenkt sein sollte? Wie kann das sein, dass ihr die Finsternis mehr liebtet als das Licht, dass sie der Wahrheit nicht glaubten, sondern Lust hatten an der Ungerechtigkeit? How dare you? Wie konntet ihr nur? Wie konnte das geschehen? Und dann verstehen wir vielleicht, warum diese sonderbare Formulierung in Vers 26, noch immer Sprüche 10, heißt, wie Essig den Zähnen und Rauch den Augen tut, so tut der Faule denen, die ihn senden. So tut der Nachlässige dem, der ihn gesandt hat. Das mag auf den ersten Blick ein wenig lustig oder ironisch klingen, mit diesem Rauch in den Augen und Essig auf den Zähnen. Wir haben das alle schon mal erlebt, wenn man Rauch in den Augen hat, das beißt halt ein bisschen. Aber für den, der seinen Boten sendet, und dieser Bote macht nicht das, was er soll, sondern macht das, was er will, was er selber für richtig hält, dann wird's richtig übel. Wir haben ja ein Beispiel in der Bibel, das ist der Prophet Jona. Der Prophet Jona macht partout nicht das, was er soll, sondern was er will. Und wir sehen das, wie schwierig das war, diesen Mann in die richtige Spur zu bekommen. Eigentlich ist es gar nicht richtig gelungen und Gott hat trotzdem noch etwas draus gemacht. Bis zum Schluss blieb er bei seiner Haltung. Wie ist das tragisch, wenn die Boten nicht mehr das sagen, was ihnen aufgetragen ist? Wenn sie ein eigenes und ein anderes Evangelium sagen. Was ist das tragisch, wenn an so vielen Orten ein so schwammiges Evangelium verkündigt wird und manche sagen, da ist gar nichts mehr darin enthalten von diesem Evangelium. Kein Leben mehr, keine Kraft mehr, da entsteht nichts Neues mehr an Leben. Was heißt das denn, wenn Jesus sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das aus dem Munde Gottes geht? Er sagt, wir leben von diesem Wort und wir brauchen dieses Wort. Ohne dieses Wort haben wir kein Leben. Darum haben wir in Vers 21 gelesen, des gerechten Lippen erquicken viele. Ah, das ist eine harmlose Übersetzung. Nein, dieses Erquicken meint ja etwas ganz anderes. Was heißt das denn? Das heißt doch nicht, dass unser Leben ein wenig lustiger wird oder ein wenig netter oder leichter wird, sondern er erquickt meine Seele, Psalm 23, das heißt, er führt die Verdurstenden zum frischen Wasser. Er bringt die, die schon halbtot sind, zur lebendigen Quelle. Er geht den Verlorenen nach und sucht das, was verloren ist und trägt es auf den Schultern. Wir merken, von Psalm 23 geht es direkt hinein in Lukas 15, wo Jesus Christus dem Verlorenen nachgeht und es nicht vor sich her treibt, sondern es nach Hause bringt, zum frischen Wasser, da wo es gut ist. Das heißt nicht weniger, als dass wir lebendig werden dürfen, dass unser Leben heil wird, dass wir frei werden von den Bindungen unseres Lebens und den Lasten unseres Lebens. Psalm 103, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Das sind die Verheißungen, die uns gegeben sind. Das ist das Leben, das uns verheißen ist. Und auf dieses Wort. Ja, auch hier gilt es, wir verlassen uns auf Worte. Nur Worte, könnten Sie sagen. Ja, aber es sind seine Worte. Und diese Worte sind lebenswichtig und überlebenswichtig. Darum kann man nicht sagen, wir streichen einfach das eine oder andere. Wir nehmen es nicht so genau damit, sondern an diesen Worten hängt unser Leben. Und darum halten wir es fest. Und dieses Wort sagen wir denen, die am Ende sind mit ihrem eigenen Leben und mit ihren eigenen Wegen. Wir glauben das, dass er aus der Not eines Lebens ins Licht führen kann. Ich weiß nicht, wie er das macht. Ich muss das auch nicht wissen, wie er das macht. Aber ich will das glauben, dass er das macht und dass er das hinkriegt. Dass er uns sein Wort gegeben hat und dass dieses Wort nicht nur lebendig ist, sondern dass dieses Wort mein Leben und das Leben anderer lebendig macht, es von den Toten heraufführt. Und darum ist es so wichtig, wenn es heißt, wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen? Was haben wir denn noch, wenn dieses Wort nicht mehr gilt? Wenn die Menschen nicht mehr wissen, was man noch glauben soll, was man noch glauben kann und wem man noch glauben kann. Sie kennen das alle, diese brisante Situation, als sich kurz vor seinem Gang ans Kreuz so viele von Jesus abgewandt haben. Da heißt es, viele seiner Jünger wandten sich ab. Also nicht die 12, aber viele der anderen Jünger wandten sich ab. Und Jesus fragt die verbliebenen 12, wie ist es mit euch? Wollt ihr auch gehen? Und er stellt es ihnen frei. Er sagt, ihr könnt gehen, wenn ihr wollt. Ich halte niemanden fest. Ich halte niemanden gegen seinen Willen fest. Wollt ihr auch gehen? Wenn ihr gehen wollt, dann dürft ihr gehen. Und da kommt dieses gewaltige, große Bekenntnis eines Petrus, der stellvertretend für sie alle gesagt hat und geantwortet hat, Herr, wohin sollten wir denn gehen? Wohin denn? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und wir haben erkannt, du bist der Heilige Gottes und in dir haben wir Leben und ohne dich haben wir nichts. Ohne dich geht's hinein in die Verlorenheit und ins Verderben. Wohin sollten wir denn gehen? Wir haben doch nichts anderes als dich und dein Wort. Und an deinem Wort hängt mein Leben. Dein Wort ist mein Leben. Und dieses Wort, da werden viele mir zustimmen. Dieses Wort ist genial. Es ist grandios. Es ist ein Reichtum. Es ist gigantisch. Es ist ein Segen. Es macht uns zu reichen Menschen. Und wir verstehen dann, warum Paulus so kompromisslos ist, wenn es um dieses Wort geht. Wenn es um das Evangelium geht und wenn Paulus sagt in 1. Timotheus 6, Vers 3, wenn jemand anders lehrt und bleibt nicht bei den heilsamen Worten unseres Herrn Jesus Christus und bei der Lehre, die dem Glauben gemäß ist, der ist aufgeblasen und weiß nichts, sondern er hat was? Er hat die Seuche der Fragen und Wortgefechte. Da kommt nur ein Blablabla heraus, aber nichts Lebendiges, nichts Ewiges. Manchmal wird einfach zu viel geredet. Und hier geht es einmal nicht um die Verführung durch eine gottlose Umgebung, in der wir leben, sondern hier geht es um das falsche, faule, halbgare, halbwahre Reden in der Gemeinde Jesu. Wenn Paulus im Galaterbrief das noch einmal wiederholt, holt und sagt, Kapitel 1, Vers 8, auch wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch ein Evangelium predigen würde, das anders ist, als wir es euch gepredigt haben, der sei verflucht. Und wenn jemand anderes euch ein Evangelium predigt, anders als ihr es empfangen habt, der sei verflucht. Warum denn? Weil Paulus so pedantisch ist, weil Paulus meint, außer ihm hat keiner irgendetwas verstanden, weil Paulus nur seine eigene Meinung gelten lässt und sie über alle Meinungen stellt, das ganz sicher nicht. sondern weil Paulus weiß, an diesem Evangelium, genauso wie er es uns formuliert und übermittelt hat, an diesem Evangelium hängt unser Leben, hängt unser Heil. Und nicht nur unser Heil, sondern das Heil der ganzen Welt. So wie es in Apostelgeschichte 4, Vers 12 heißt, in keinem anderen ist das Heil, auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden, heil werden, erlöst werden, gerettet werden. Und das ist keine Negativaussage, wenn es heißt, in keinem anderen, sondern das ist eine enorm präzise und klare und positive Formulierung. In ihm haben wir das Heil, in ihm haben wir das ganze Heil und in ihm liegt das Heil für diese ganze verfluchte Welt. Darum geht es Paulus, dass wir nichts davon hinwegnehmen, sondern dass wir bei diesem Wort bleiben, in dem das ganze Heil liegt, allein in dem Namen von Jesus. Diesen Namen lassen wir uns nicht nehmen, wo der Name von Jesus nicht mehr vorkommt, nicht mehr gesagt wird, nicht mehr im Zentrum steht. Da ist es kein Evangelium mehr. Es gibt einen Virus, eine Seuche der Lügen und noch viel schlimmer ist diese Seuche der Halbwahrheiten, der Verharmlosungen, die uns das nehmen und die uns das vorenthalten könnten. Und dann merken wir plötzlich, dass diese Formulierungen in Sprüche 10 alles andere als harmlose Sprüche sind, die man in Poesiealbum schreiben könnte, sondern dass es hier um eines geht, schon in Sprüche 10. Es geht ums Leben und es geht ums Überleben. Und es geht um das ewige Leben. Es geht um Jesus, um den Gerechten, an dessen Lippen wir hängen, an dessen Worten wir hängen, von dessen Worten wir leben. Und keines dieser Worte wollen wir hergeben. Es ist das Wort, in dem allein das Leben zu finden ist. Dann verstehen wir plötzlich alle diese Formulierungen in Sprüche 10. Des Gerechten Zunge ist kostbares Silber. Des gerechten Lippen erquicken, das heißt, beleben viele, da wird man lebendig. Der Segen des Herrn allein macht reich. Der Gerechte besteht ewiglich. Das Warten der Gerechten wird Freude werden. Das Walten des Herrn ist des frommen Zuflucht. Der Gerechte wird nimmermehr wanken. Die Lippen der Gerechten lehren heilsame Worte. Heilsame Worte und heilsame Dinge. Das ist beeindruckend. Und das ist auch hoch ansteckend. Jedenfalls ist es so gedacht, dass wir mit diesen heilsamen Worten Menschen anstecken, dass das Kreise zieht, dass das andere erreicht. Dass wir uns danach ausstrecken, nicht, dass wir pedantisch immer nur auf jedes einzelne Wort sehen, das wir gesagt haben, dass wir nur kleingeriert an jeder einzelnen Formulierung hängen, sondern dass wir uns ausstrecken nach dem Gerechten und nach seiner Gerechtigkeit und nach seinem Reich. Und alles andere wird euch zufallen, sagt Jesus in Matthäus 6, 33. Dem jagen wir nach. Danach strecken wir uns aus, dazu laden wir fröhlich ein und daran halten wir fest. Das geben wir niemals her. Niemand sonst sagt uns die Wahrheit, aber in ihm haben wir die Wahrheit. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, niemand kommt zum Leben. Niemand hat die Ewigkeit, es sei denn durch mich, durch Jesus Christus, seinen Sohn, dem Einzigen, der gerecht ist, dem Einzigen, in dem wir Gerechtigkeit haben. Er ist unser Leben. In ihm haben wir alles. Die Ewigkeit, das Heil, die Erlösung, den Frieden, das Leben. Und alles, was zum Leben gut und heilsam ist. Ich möchte mit Ihnen zum Schluss beten und wenn Sie können, lade ich Sie ein, dazu aufzustehen. Jesus Christus, wir wollen dir von ganzem Herzen danken, dass wir das noch einmal neu hören dürfen, dass wir dein Wort haben und dass wir in deinem Wort dich selbst haben, dass du darin lebendig wirst für uns und vor uns und in uns und dass in dir allein das Leben ist. Und wo wir dein Wort aufnehmen und dein Wort hören und wir es annehmen und glauben, da kommt mehr und mehr dieses Leben in unser Leben hinein. Da werden wir lebendig. Da dürfen wir erfahren, was es heißt, dass du uns reich machst. Dass du uns hineinnimmst in deine Welt, in deine ewige Welt. Dass wir sehen und staunen dürfen, dass wir glauben dürfen, was du uns in deinem Wort sagst. Und dass es unser Leben mehr und mehr verändert und neu macht. Und das gilt ja ganz besonders in diesen Tagen, die so sonderbar sind, wo wir nicht mehr wissen, was eigentlich wahr ist und was stimmt und worauf man sich verlassen soll. Wir halten uns an dich und an dein Wort und wir glauben an dich und wir vertrauen dir und wir wissen, dass du es gut machst. Wir wissen, dass du uns durchbringst bis ans Ende, bis ans Ziel, bis zum Finale. Und wir ehren deinen Namen und wir danken dir, dass wir in dir alles Heil unseres Lebens schon heute haben dürfen. Geh du mit uns auf diesen Weg der nächsten Tage und Wochen. Umgib du uns, behüte uns, bewahre uns vor den verschiedenen Seuchen, die da heranschleichen und die uns umgeben. Und lass uns darin gewiss sein, dass wir geborgen sind in deiner Hand, in deinem Frieden, in deinem Heil und in dir. Gelobt sei dein Name. Amen.